Wenn wir uns nicht mehr wehren gegen das Blühen von Gott in uns, gehen all unsere Knöpfe gerade auf wie Pfingstrosen. Mit diesen Worten von Joshua Bösch begrüsse ich Sie und euch ganz herzlich zu dem Gottesdienst. Die Worte haben mich gerade angesprungen, auch wenn jetzt die Pfingstrosen gerade schon verblüht sind und muss mehr mit wunderschöne Hortensien zu tun haben. Aber ich glaube, wir haben alle noch das Bild von diesen prallen Knöpfen vor uns, die dann plötzlich aufgehen und zu riesigen, wunderbaren Blüten werden. Mich hat das Bild angesprochen im Zusammenhang mit dem Thema dieser Gottesdienstreihe Geist und Gebet oder von dem Gottesdienst heute im Speziellen. Mich dünkt es, im Gebet geht es doch sehr oft, oder mir geht es auf jeden Fall so, sehr oft einfach vor Gott zu kommen, innezuhalten im Strudel vom Alltag. Mir geht es vielmehr oder oft vielmehr darum, als Wort zu finden, um sie, um das Bewusstwerden, wer ich bin und wo ich bin und auf welchem Boden dass ich stehe. Oder einfach ums Ausschnaufen bewusst und wieder einschnaufen, um es alles dürfen loslassen, was mich beschwert und mich neu dürfen fühlen lassen vom lebensnotwendigen Sauerstoff und genauso lebensnotwendigen Geist von Gott. Ich denke, der Joshua Bösch hat seine Worte in dem Sinn gemeint. Wenn wir uns nicht mehr wehren gegen das Blühen von Gott in uns, gehen all unsere Knöpfe gerade auf wie Pfingstrosen. In diesem Sinn begrüße ich Sie ganz herzlich nochmal und fangen wir den Gottesdienst an im Namen von Gott, dem Vater, seinem Sohn Jesus Christus und der Kraft vom Heiligen Geist. Amen. In der reformierten Kirchengemeinde, wo ich aufgewachsen bin, war es Brauch, dass man, wenn man reingekommen ist und in die Bankreihe gegangen ist, einen kurzen Moment aufrecht stehen geblieben ist, bevor man sich hingesetzt hat. Als Kind und Jugendliche habe ich das nicht verstanden. Aber unterdessen vermisse ich diesen Moment manchmal ein bisschen. Den Moment vom einfach kurz bewusst da sein, ich tritt vor Gott, ich bin jetzt da, ich komme aus dem Alltag, ich tritt vor dich, Gott, da im Gottesdienst. Und darum bitte ich alle, die mögen, aufzustehen zum ersten Lied und zum anschliessenden Gebet. Wir singen, Herr, füll mich neu mit deinem Geist.
Thank you.
Ich lade sie ein, mit mir zu beten, nach Wort vom Leonardo Boff. Komm, Heiliger Geist, du Geist der Wahrheit, die uns frei macht. Du Geist des Sturms, der uns unruhig macht. Du Geist des Mutes, der uns stark macht. Du Geist des Feuers, das uns glaubhaft macht. Komm, Heiliger Geist, du Geist der Liebe, die uns einig macht. Du Geist der Freude, die uns glücklich macht. Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich macht. Du Geist der Hoffnung, die uns gütig macht. Komm, Heiliger Geist. Amen. Ich habe Lieder gesucht zum Thema Geist und Gebet und habe mich gedacht, oder wir sind lauter Lieder in Singen, die für sich alleine eigentlich schon Gebet sind. Und das nächste, was wir singen, ist Rückenwind. Du bist der Geist, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft. Ein Kreis von Frauen praktiziert seit sehr vielen Jahren eine Form von Gebet, die ohne Wort auskommt. Wir treffen uns einmal im Monat, am Mittwochnachmittag, hier in der Kirche und üben unter der Anleitung von Erika Gremminger meditative Kreistänze. Oder man könnte ja sagen, wir tanzen, wir beten mit den Füßen. Oder wir beten mit den Händen und den Armen oder mit dem ganzen Körper. Wir stehen oft einfach einmal am Anfang im Kreis, sind vielleicht ganz bei uns, bevor wir uns öffnen können, zu der Person nebendran. Oder weiter den Kreis zu allen Menschen. Oder weiter dann noch mehr, nehmen die ganze Welt und den Himmel dazu. Wir empfangen mit der einen Hand und wir geben weiter, was wir empfangen haben. Wir gehen auf dem Lebensweg miteinander, halten inne und schauen zurück. Wir gehen beschwingter, hüpfend, aber auch langsam und besonnen. Für mich ist das sehr eine wahrhaftige Form von Gebet geworden, wo ich auch seit einiger Zeit für mich allein eigentlich jeden Morgen praktiziere, weil ich ein Morgenmuffel bin und am Morgen früh weder mag lesen noch schwätzen, habe ich für mich ein paar Bewegungen gefunden zu einem Tanz, wo Lichtgebet heisst, wo ich einfach ein paar Momente, wenn es irgendwie von der Temperatur her geht, am offenen Fenster stehe und probiere mich auszurichten, meine Füße zu spüren, meine Wirbelsäule aufzurichten, tief zu schnaufen, vor Gott zu kommen und so in den Tag zu starten. Wir singen jetzt noch vor der Lesung. Muss ich schnell spicken. Das, was eingeblendet wird. Öffne meine Ohren, Heiliger Geist. Ich lese aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 11, die Verse 1 bis 9, nach der Übersetzung von der Neuen Lutherbibel. Der Abschnitt ist überschrieben mit der Messias und sein Friedensreich. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Und ich komme noch zu der Lesung vom Text aus dem Zweiten Testament. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 6. Und die sind überschrieben mit «Viele Gaben, ein Geist». Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, Brüder und Schwestern, nicht in Ungewissheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes reden sagt, verflucht sei Jesus. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. Wir singen noch vor der Predigt das aktuelle Fokuslied »Leben aus der Quelle«.
Thank you. Ihr Lieben, ich wechsle wieder auf Hochdeutsch, damit alle mich gut verstehen können. In diesem Sommer mache ich eine kleine Predigtreihe zum Thema Herausgefordert im Gebet. Ich habe schon in den ersten beiden Predigten dazu betont, dass es mir nicht nur ums Gebet geht, sondern eben darum, dass wir herausgefordert werden, wenn wir beten. Wenn wir uns in Verbindung mit Gott setzen, wenn wir eine Beziehung mit ihm eingehen, so werden wir herausgefordert. In der ersten Predigt haben wir schon festgestellt, dass es eigentlich eine Anmaßung des Menschen ist, wenn er denkt, dass er mit Gott sprechen kann. Es wird auch in der Bibel darauf hingewiesen, dass wir Gott nie gerecht werden können. Und dennoch fordert uns Jesus auf, zu beten, zu Gott zu sprechen wie zu unserem Vater. Aber auch Jesus hat darauf hingewiesen, dass das Beten nicht immer ein Beten zu Gott ist. Er bezeichnet Menschen, die an den Straßenecken stehen und laut und deutlich beten, dass sie gehört werden, dass ihr Gebet eine Wirkung hat, die bezeichnet er als Heuchler. Und jene Menschen, die viele Worte brauchen, die plappern wie die Heiden. In der letzten Predigt haben wir so zwei Modellgebete aus der Bibel uns angeschaut, wie Jesus gelehrt hat zu beten. Das Unser-Vater-Gebet und andererseits die Verklärung. Passt sehr gut zu dem, was du, Claudia, am Anfang erzählt hast, dass einfach da sein bei Gott, ohne Worte zu gebrauchen. Wichtig war mir zu betonen, dass Jesus das Gebet als Beziehungspflege mit Gott verstanden hat. Und dass wir aus dieser Beziehung, die wir zu Gott leben und er mit uns, dass wir da von dort her beten und zu ihm sprechen wie zu einem Vater, zu einer Mutter. In der heutigen Predigt wenden wir uns nun der Frage zu, was wir denn beten sollen, dürfen, können, vielleicht sogar müssen. Wir haben ja darüber gesprochen, zu wem wir beten in der ersten Predigt. Und wir haben gehört, in welcher Haltung wir es tun sollen in der zweiten Predigt. Und heute fragen wir uns nach dem Inhalt des Gebets. Was sollen wir beten? Und hier kommt nun der dritte Teil der Trinität zum Zuge, nämlich der Heilige Geist. Und ich habe deshalb diese Predigt den Titel gegeben, Geist und Gebet. Was sollen wir beten? Ich beneide manchmal jene Menschen, die nie überlegen müssen, was sie beten sollen. Ich tue mir oft sehr schwer, wie ich ein Gebet formulieren soll. Zum einen weiß ich ja, dass Gott bereits alles von mir und meiner Situation weiß. Er kennt auch die Weltsituation viel besser, als ich es je tun werde. Ich muss ihn also nicht mehr wirklich darüber informieren, was bei mir oder in der Welt geschieht. Zum anderen will und kann ich Gott keine Handlungsanweisung geben, wie er zu handeln hat. Dieses Dilemma hat sich mir einmal sehr deutlich gezeigt, als mein Vater im Sterben lag. Er war an Krebs erkrankt und wir wussten, dass er bald sterben würde. In seiner Heimatgemeinde gab es eine Gebetsgruppe, welche damals intensiv für seine Genesung gebetet hat. Und als ich bei ihm im Inselspital in Bern, als ich ihn dort besuchte, war es mir auch ein Bedürfnis, für ihn zu beten. Aber was soll ich beten? Mein Vater war ein sehr gläubiger Mensch und er hat seinen anstehenden Tod sehr gelassen und wirklich aus der Hand Gottes genommen. Er hat sich sogar darauf gefreut, dass er bald bei Jesus sein werde. Soll ich da trotzdem um Heilung beten? Ich hätte es genossen, wenn mein Vater noch etwas länger gelebt hätte. Oder soll ich stattdessen um einen schmerzfreien und ruhigen Tod bitten? Aber kann man wirklich beten, schenk meinem Vater Tod? Ich saß sehr lange in der Spitalkapelle und fand keine Worte für mein Gebet. Und ich hatte dadurch auch den Eindruck, ich kann nicht beten. Als ich dann die Kapelle verließ, sah ich einen Ständer mit Kerzen und habe dort eine Kerze für meinen Vater angezündet. Und da spürte ich ganz deutlich, Gott hat mein Gebet erhört. Ein wortloses Gebet, ein Gebet, wo es keine Worte dafür gibt, aber ich war in Beziehung und in Gemeinschaft mit Gott. Vielleicht war es ein Seufzer, was aus mir drang. Und dass Gott erhört hat. Und interessant ist, dass ich diesen Seufzer dann auch in der Bibel gefunden habe. Davon schreibt Paulus, wenn er vom Wirken des Heiligen Geistes im Gebet schreibt. Ich lese aus Römer 8, die Verse 26 bis 28. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Paulus beschreibt hier im 8. Kapitel des Römerbriefs, wie das neue, durch Christus geschenkte Leben im Geist geschieht. Und er spricht hier nicht von einem besonderen oder wichtigen Gebet, sondern davon, wie das Gebetsleben der Menschen mit Gott zu funktionieren hat oder wie es funktionieren kann. Sicher ist euch auch schon aufgefallen, dass Paulus von Schwachheit oder von Unvermögen spricht. Zuvor betont er noch, dass die ganze Schöpfung im Vergleich zu Gottes Wirken schwach ist und nach Erlösung und Vollendung seufzt. Die Schöpfung und damit auch der Mensch sind auf Endlichkeit angelegt und nur Gott allein ist der Ewige. Wir sind die Sündhaften und Gott ist der Sündlose. Wir sind die Unreinen und Gott ist der Reine. In diesem Gegenüber zu Gott sind wir als Menschen, als Schöpfung immer die Schwachen, die Unvermögenden. Er spricht das an, was wir in der ersten Predigt auch schon gehört haben. Eigentlich ist es eine Anmaßung, dass wir Menschen denken, wir können mit Gott reden. Selber können wir nichts tun, dass dieses Gespräch oder diese Beziehung zu Gott Realität wird. Aber, so formuliert Paulus im Römerbrief, aber Gott hat eben in diesem Christus gehandelt und hilft uns, diese Beziehung mit Gott zu leben. Wir werden Gottes Kinder, sagt er etwas weiter vorne, das muss ich euch vorlesen. Auch im 8. Kapitel ab Vers 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, danke Thomas, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber liebe Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Was wir bereits gehört haben, bringt Paulus hier auf den Punkt. Es ist reines Geistwirken, dass wir zu Gott als Vater beten können. Wir als Kinder und er als Vater oder Mutter. Der Geist bewirkt in uns, dass wir wissen, wir sind Gottes Kinder. Im Unterschied zu den Unfreien, zu den Sklaven, sind wir Kinder Gottes. Und wir können nur dank dem Wirken des Heiligen Geistes Gott als Abba, lieber Vater, bezeichnen. Das Wort Abba ist die kindliche Bezeichnung für den Vater. Okay, Paulus, du hast uns gesagt, dass wir den Geist brauchen, um überhaupt mit Gott im Gespräch sein zu können. Aber das beantwortet unsere Frage nach dem, was sollen wir jetzt beten? Das beantwortet unsere Frage noch nicht. Durch das Geistwirken können wir zwar zu Gott sprechen wie ein Kind, zu seinem Vater oder zu seiner Mutter. Egal, das finde ich so das Schöne an diesem Vergleich, egal was das Kind zu den Eltern sagt, es wird nie etwas daran ändern, dass das Kinder und Eltern sind. Und darum gefällt mir der Vergleich auch so gut. Egal, was wir tun im Gebet, was wir machen und sagen, es ändert nie etwas daran, dass Gott unser Vater und wir seine Kinder sind. Aber Paulus betont dann auch, was wir schon zuvor herausgefunden haben, Jetzt bin ich, glaube ich, mal genau am richtigen Ort. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Es geht nicht nur um die Formulierung, das auch, aber es geht zunächst um mehr. Es geht darum, in welcher Haltung wir Gott gegenüber treten, wenn wir beten. Wie gebührt es sich denn, mit Gott zu reden? Wie tritt man in Gottes Gegenwart? Wie spricht man mit ihm? Wie stellt man sich vor Gott? Erstaunlich in diesem Text ist, dass Paulus keine direkte Antwort auf diese Frage gibt, sondern wiederum einen Hinweis auf den Heiligen Geist gibt. Der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Das ist der Kern des Wirkens des Geistes im Gebet. Er übersetzt unser Gebet vor Gott mit für uns unaussprechlichem Seufzen. Wir können unser Gebet gar nicht so formulieren, dass es vor Gott würdig ist. Aber das macht der Heilige Geist auf eine für uns nicht machbare Art. Der Heilige Geist macht, dass unser Gebet würdig vor Gott gelangt. Es spielt keine Rolle, welche Worte, welche Gesten, welche Haltungen, welche Gedanken wir dabei haben. Der Heilige Geist übersetzt uns selbst vor Gott mit unaussprechbarem Seufzen. Alles, was wir beten, braucht die Übersetzung des Heiligen Geistes, damit es für Gott würdig ist. Und der Geist Gottes kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Darum kann er uns auch so vor Gott vertreten, dass auch wir selber ernst genommen werden. Das betont Paulus im nächsten Vers. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Paulus schließt den Gedanken ab mit dem Hinweis: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Damit spricht Paulus unser Vertrauen zu Gott, zum Heiligen Geist an. Habt Vertrauen, dass Gott zu eurem Besten handelt. Ihr müsst ihm nicht sagen, was ihr für das Beste handelt, damit er es weiß. Er weiß das schon längst. Nehmt das Leben aus Gottes Hand, egal wie das Leben aussieht. Alle Dinge, so sagt Paulus, dienen zum Besten für uns, auch wenn wir das vielleicht nicht so erkennen können. Erinnert ihr euch, das formuliert Paulus ganz ähnlich zu Jesus, der auch betont hat, dass Gott darum weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn darum bitten. Wie sollen wir nun die Antwort des Paulus auf die Frage, wie wir beten sollen, verstehen? Genau genommen sagt er mit dem Hinweis auf das Wirken des Geistes, die Übersetzungsfunktion des Geistes, dass es keine Rolle spielt, was wir beten. Egal wie wir beten, es ist nicht würdig genug, um direkt vor Gott zu gelangen. Unser Gebet muss vom Geist übersetzt und für Gott als würdig gemacht werden. Ganz egal, wie wir beten und was wir sagen. Gott weiß schon alles und handelt zu unserem Besten. Da kann man sich echt fragen, ob man überhaupt dann noch beten soll. Es kommt ja nicht darauf, was ich sage. Merkt ihr, ich habe euch gewarnt, dass wir im Gebet tatsächlich herausgefordert werden. Sollen wir überhaupt noch beten? Vielleicht ist das eine der größeren Herausforderungen. Sollen wir mit dem Gebet aufhören? Auf keinen Fall, denke ich. Nicht Gott ist auf unser Gebet angewiesen, sondern wir. Das Entscheidende im Gebet ist die Beziehungspflege. Ist es zu erfahren, dass wir in Beziehung mit Gott leben. Gottes Liebe und Beziehung zu uns ist nicht vom Gebet abhängig. Dass wir die richtigen Worte finden oder genügend oft oder genügend lang beten. Aber unsere Beziehung, unsere Erfahrung der Beziehung mit Gott, die Erfahrung der Liebe von ihm ist sehr wohl abhängig davon, ob wir im Gebet sind oder nicht. Wir brauchen das, was Claudia von sich erzählt hat, die Erfahrung zu wissen, ich bin in Gottes Gegenwart. Wir brauchen diese Erfahrung. Gott nimmt uns ernst und er schenkt uns seine Liebe, egal wie und was wir beten. Wir müssen erleben und spüren, dass wir in dieser Beziehung mit Gott leben und dass wir von ihm geliebt werden. Wenn wir nicht beten, erfahren wir das nicht. Es wäre dann wie ein Ehepaar, das beschließt, dass sie nicht mehr miteinander sprechen. Wir wissen ja eh schon alles voneinander. Das stimmt zwar, aber es braucht es immer wieder, dass wir voneinander diese Beziehung und die Liebe, die wir zueinander haben, dass wir es uns sagen oder zu spüren geben. Darum ist das Gebet wichtig für uns, nicht für Gott, aber für uns ist es enorm wichtig. So ist es mit der Beziehung zu Gott. Wir können diese Beziehung nur dann erfahren und erleben, wenn wir zu Gott beten. Es spielt keine Rolle, wie wir das tun. Es gibt Menschen, denen hilft es, mit anderen zu beten, sich zu Gebetsgemeinschaften zu treffen. Andere tun das lieber für sich allein, in ihrem Zimmer oder auf einer Wanderung, mitten in der Stadt oder wo auch immer. Die einen singen Loblieder, die anderen sind mehr damit beschäftigt, Gott alles Leid der Welt zu klagen. Wir können zu Gott beten, indem wir tanzen, indem wir ganz ruhig werden, Es gibt solche, die beten hauptsächlich für sich selbst. Und wiederum andere, die denken immer nur an die anderen. Wieder andere leben ihr Gebet in Meditation und Stille. Für andere ist das Zungengebet sehr wichtig. Es gibt Kirchen, in denen dienen Ikonen dem Gebet oder andere Gegenstände. Wie wir beten, spielt für Gott keine Rolle. Denn es wird ihm immer würdig durch den Geist Gottes übersetzt werden. Aber für uns ist es hilfreich, wenn wir so beten, dass unsere Beziehung zu Gott gestärkt wird. Finde heraus, was dir hilft, was dir entspricht. Vielleicht weißt du das ja schon längst. Vielleicht willst du auch einmal etwas anderes ausprobieren. Und dabei wünsche ich dir viel Freude. Amen. Normalerweise lade ich jetzt zu einem gemeinsamen Gebet ein, das ich formuliere. Heute möchte ich einladen zum gemeinsamen Gebet, aber dass jedes von uns jetzt so beten kann, auch mit den Worten, die Sie haben oder nicht haben, wenn ihr euch erheben wollt, erhebt euch. Wenn ihr die Hände falten wollt, faltet sie, ganz unterschiedlich. Und wir lassen einfach die Stille auf uns wirken. Ich lade am Schluss dann zum gemeinsamen Unser Vater ein. Lasst uns gemeinsam beten. Danke, dass du uns hörst, wenn wir jetzt so beten, wie Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Lied habe ich ein Lied von Pfingsten ausgesucht. Komm, Geist des Glaubens, komm. Und auch ein sehr schönes altes Wesley-Lied. Wir singen aus 252 die vier Strophen. Heute hat der Markus Erni Geburtstag. Ich glaube, wenn ich da mal schaue, heute ist er nicht da. Aber vielleicht können ja die Eltern ihm einen Gruß ausrichten von uns allen. Hohe Geburtstage haben wir nicht, obwohl es Geburtstag hat in der kommenden Woche. Nächsten Mittwoch ist Kaffee Lieb und Seel. Und nächsten Sonntag wird Esther den Gottesdienst gestalten. Von verlorenen Söhnen und Töchtern, hast du den Titel gegeben. Wir werden über das Wochenende den Maxi, Marian und ich. Am Freitag ist auch noch ökumenisches Friedensgebet in der Stadt Kirche, die das wollen. Ganz zahlreich, oder wir sind mitten in der Sommerferien. Der Avi ist jetzt für eine Woche mit ein paar Jugendlichen von uns in Tessé. Machen sie dort Ferien, wäre jetzt da falsch gesagt, aber haben hoffentlich eine gute Zeit. Durata ist in den Ferien und auch das Sekretariat ist in den nächsten 2 Wochen immer nur am Mittwoch besetzt. Ihr habt sicher schon gesehen oder schon bekommen, das Mosaik ist fertig geworden. Ich bitte euch, dort die Couvert mitzunehmen. Und dabei ist auch der Hinweis auch noch drauf, als so ein Reminder, den ihr für euch heute auf die Seite tun und an den Kühlschrank hängen. Nächstes Jahr wird vom 6. bis 7. September wird das Gemeindewochenende sein. Also nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr wird das sein. Wir sind auf dem Herzberg, das ist so ein bisschen ob Aarau, oben dran. Dort haben wir einen Ort gefunden, wo wir gedacht haben, dort können wir gut sein. Aber jetzt ist es an euch, den Termin zu reservieren. Das sind meine Mitteilungen. Gibt es von euch her noch Mitteilungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Christoph, für die Spiele heute im Gottesdienst, Thomas an der Technik und der Claudia mit der Einleitung und mit der Liturgie. Danke vielmals dafür. Barbara, der Blumenschmuck ist von dir und dafür ganz herzlichen Dank. Jetzt lade ich euch ein, zum Segenslied aufzustehen und dann zum anschließenden Segen stehen zu bleiben. Gottes guter Segen sei mit euch. Gnade von unserem Herrn Jesus Christus, die Liebe von Gott dem Vater und Gemeinschaft und Kraft und das Wirken vom Heiligen Geist ist und bleibt mit einem jeden von uns. So sind wir Gesegnete im Namen vom dreieinigen Gott. Amen.